Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seitenweise Glück. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Mir gegenüber, dieses Mal virtuell, sitzt die liebe Dörte. Hallo, liebe Dörte.
Guten Morgen, liebe Hella. Ich hoffe, man hört es nicht zu doll. Wir nehmen remote auf sozusagen. Das hängt aber damit zusammen, dass wir gerne die Sommerpause eigentlich durchsenden wollen, weil wir glauben, dass gerade der Sommer eine ganz, ganz großartige Zeit ist zum Lesen und zum Bücherentdecken. Und deswegen sind wir natürlich auch den Sommer über für euch da mit Seitenweise Glück.
Und du bist ja gerade im Urlaub und deswegen senden wir oder nehmen wir remote auf und du hast in den letzten 2 Wochen, genau wie ich, aber vielleicht an schöneren Orten, ich weiß es nicht, 2 Bücher über Ehegeschichten gelesen, denn darum soll es in dieser Folge gehen. Was haben wir denn gelesen, liebe Dörte?
Wir haben gelesen von Holly Gramazio, ein Roman, der Ehemänner heißt, der ist frisch erschienen im Juli bei DTV.
Und von Mary Beth Keane, 7 Tage einer Ehe, schon im Frühjahr erschienen bei Eisele.
Ja, und ganz spannend, Hella, ich wollte vorab dich eigentlich fragen, was ist denn für dich eine Ehegeschichte eigentlich? Ich habe mich das auch beim Lesen immer wieder gefragt und vielleicht kommen wir auch am Ende zu einem Schluss. Aber es ist jetzt ja, sagen wir mal, nicht ein klassischer Familienroman. Oder wie ging dir das beim Lesen der beiden Romane?
Also ich habe mir unter Ehegeschichten ganz, wie das Wort schon sagte, einen Roman, eine Geschichte über eine Ehe vorgestellt. Und zwar, wo es um Höhen und Tiefen geht. Und bin dann, musste ich feststellen, bei den Büchern bei etwas anderem gelandet.
Ja, interessant, oder? Also ich finde auch auf jeden Fall, diese beiden Bücher hatten, ich finde, eine eher klassische Herangehensweise an das Thema Beziehung. Muss ja auch keine Ehe sein eigentlich heute, oder?
Also gar nicht. Ich kenne tatsächlich auch viel mehr Leute, die nicht verheiratet sind, als verheiratet tatsächlich. Ja. Wobei in diesem Fall ging es um verheiratete Menschen.
Hella, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, wir sind beide nicht verheiratet.
Das ist okay, darfst du sagen. Ging dir das denn auch so? War das auch das, was du erwartet hast? Einfach ein Roman über eine funktionierende oder nicht funktionierende Ehe, Herausforderungen einer vertraglichen Beziehung. Ging es dir da auch so? Oder was hast du erwartet?
Ja, doch schon. Also ich habe schon das Hinabtauchen in eine Beziehung, in die Höhen und Tiefen, in die vielleicht auch Psychologie einer Beziehung zwischen zwei Menschen, das, was da zwischen Partnern, Partnerinnen entsteht, die länger zusammen sind. Vielleicht ist es das auch, was ich so mit Ehe assoziiere. Also das ist jetzt hier nicht unbedingt um, dass ich bin voll verknallt, wir lernen uns kennen, dass frisch Verliebte geht, sondern eher um den Status einer Beziehung, in der man schon länger, vielleicht so 5 Jahre plus oder sowas ist. Einfach mal vielleicht so als das, was ich im Kopf hatte, als ich angefangen habe zu lesen. Zumindest ein Roman hat aber sehr überrascht da, oder Hella?
Ja, unbedingt. Und dem steigen wir doch gleich an, oder?
Ja.
Weil ich glaube, ich weiß, welches du meinst, nämlich Ehemänner von Holly Gramazio. Richtig?
Ja. Erzähl uns doch mal, worum es bei Ehemänner geht.
Ich sage nicht zu viel, wenn ich direkt am Anfang sage, es ist ein bisschen skurril im Haus von Lauren. Denn es geht um Lauren und als die von einem Junggesellenabschied zurückkommt, ihre beste Freundin Elena möchte demnächst heiraten, ist sie völlig überrumpelt, denn zu Hause wartet Michael auf sie. Und das Besondere an Michael ist, sie kennt ihn nicht, ist aber mit ihm verheiratet. Und sie war auch vorher gar nicht verheiratet und plötzlich ist da Michael und auch ihr Zuhause hat sich verändert. Der Flur ist zum Beispiel plötzlich blau, es gibt Teppichboden und natürlich auch zig Fotos mit Michael, die da rumstehen. Und sie hält ihn zuerst für einen Ehebrecher und dann stellt sich aber ziemlich schnell raus, sie ist auch schon eine Weile mit Michael verheiratet. Und dann wird's noch skurriler, denn als auf dem Dachboden ein Licht flackert und Michael hoch möchte, um es auszutauschen, verschwindet er wieder und runterkommt der nächste Ehemann. Es ist wirklich ein bisschen skurril, denn im Laufe des Buches lernen wir wahnsinnig viele Ehemänner von Lauren kennen, genau wie sie die Ehemänner kennenlernt, denn sie hat von keinem eine Ahnung und muss sich jedes Mal wieder so ein bisschen daran tasten, wer ist das, wie heißt dieser Mann überhaupt, wie lange bin ich schon mit dem verheiratet und vor allen Dingen, was hat der für einen Charakter und was hat der vor allem auch für Macken. Denn jedes Mal, wenn sie sich denkt, naja, der gefällt mir eigentlich gar nicht so richtig, behauptet sie, etwas müsste auf dem Dachboden gemacht werden, schickt ihren derzeitigen Ehemann wieder hoch und runterkommt, der nächste. Und es ist Also ein bisschen wie ein Wunschkonzert bei Lauren zu Hause.
Ja, ein bisschen, ne? Obwohl Wunschkonzert ja heißen würde, dass sie wirklich die Ehemänner dann auch bekommt, die sie sich wünscht. So viel sei gesagt, das ist nicht der Fall.
Das stimmt. Also sie, Wunschkonzert im Sinne von, etwas gefällt ihr nicht. Weiß nicht, der Typ ist optisch nicht so ihr Geschmack. Der hat einen Charakter, der ihr nicht gefällt. Dann schickt sie den einfach wieder zurück und guckt, was kommt. Und es gibt ja sogar Ehemänner, die schaffen es kaum die Treppe runter. Da schickt sie die wieder hoch.
Ich habe mir gemerkt, einen schickt sie wieder zurück, weil er einen seltsam geformten Ellenbogen hat. Naja, aber ich finde, dass das jetzt noch nicht mal irgendwie ein spezieller, besonderer Charakterzug von dieser Figur Lauren ist, die Holly Gramazio da erschafft, sondern es ist vielmehr so ein bisschen die Herausforderung, vor der man steht, wenn man theoretisch sich absolut frei aussuchen kann, mit wem man zusammen sein möchte. Und das ist, sagen wir mal, ja nicht so ein wahnsinnig unrealistisches Szenario, weil es ist ja so, wenn man heute Single ist, als Mann oder als Frau, hat man eigentlich ja über ganz viele verschiedene Kanäle, sei es irgendwie Single-Partys, Speed-Dating, die Apps auf Social Media und so weiter, super viele Möglichkeiten, eigentlich auch einen Partner, eine Partnerin kennenzulernen. Und das ist genau die Herausforderung, vor der Lauren dann, finde ich, auch an irgendeiner Stelle steht. Es gibt super viele Optionen, zuverlässig kommen immer wieder neue Ehemänner den Dachboden runter. Aber für sich zu entscheiden, wer ist denn da jetzt der Richtige, wer passt zu meinem Leben? Und auch, und das fand ich interessant, Hella, es geht ja nicht nur darum, irgendwann, oder das habe ich gemerkt im Laufe des Romans, es geht ja nicht nur darum, passt dieser Mann zu mir, sondern auch, dass Lauren erfährt, welche Person, welche Frau sie ist, wenn sie mit diesem Mann zusammen ist. Also um das nochmal vielleicht ein bisschen zu beschreiben, sie sieht einen neuen Ehemann, die Dachbodentreppe runterkommen. Und hat dann schon angefangen, direkt sich immer umzugucken, wie ist die Wohnung eingerichtet, ist es unordentlich, ist es ordentlich, ist der Garten gepflegt. Und scrollt sie durch ihr Handy und sieht zum Beispiel, ach Mensch, guck mal, mit den und den Menschen sind wir noch befreundet. Und dann scrollt sie ganz an Anfang und kann so ein bisschen sehen, wann sie sich kennengelernt haben. Sie liest mal durch die Textnachrichten, die sie sich schreiben und erfasst so innerhalb von kurzer Zeit so ein bisschen die Beziehung, in der sie steckt und das Leben, das sie dadurch führt. Und ich finde es ganz spannend, weil Lauren steht ja auch vor der Frage, und dann beende ich meinen Monolog, entschuldige bitte, du merkst, dieses Buch hat mich beschäftigt. Gefalle ich mir als die Frau in dieser Beziehung?
Und noch eine Frage, die sie sich ja auch immer stellt, wenn sie vor allen Dingen nicht so richtig zufrieden ist mit dem Ehemann, der gerade vor ihr steht, welche Gründe gab es, dass ich mit dem zusammenkomme und warum habe ich ihn geheiratet? Weil es ist ja immer schon eine Zeit vorbeigegangen. Manchmal sind es nur ein paar Wochen, manchmal sind es auch Jahre, seitdem sie mit dem jeweiligen Typen dann gerade zusammen war. Und da gibt es ja auch mal einen Grund. Also irgendwann sagt sie sich ja auch, es muss ja einen Grund gegeben haben, warum wir geheiratet haben. Also jetzt finde ich dich vielleicht erstmal komisch, aber ich habe mich ja zu ihrem Zeitpunkt in dich verliebt. Und das fand ich auch total spannend. Und ich wollte noch was dazu sagen, weil du meintest, heute gibt es ja so viele Möglichkeiten. Im Grunde ist ihr Dachboden ja wie Tinder, Bumble oder wie die ganzen Apps da heißen, ne? Also statt weiter zu wischen, schickt sie die einfach wieder auf den Dachboden. So funktioniert es ja im Grunde bei ihr.
Mal mehr, mal weniger reibungslos, ne? Weil auch so viel sei gesagt. Also wir begegnen Lauren als Hauptfigur, als Leserin in diesem Buch. Und sie verändert sich schon auch im Laufe dieser Suche, ne? Also was mir auch aufgefallen ist, irgendwann, wenn sie merkt, sie möchte diesen Ehemann wieder loswerden, aber das klappt nicht so richtig gut, weil der Ehemann vielleicht gar nicht so gern auf den Dachboden gehen möchte oder weil sie vielleicht sogar in einem anderen Szenario mit diesem Ehemann wohnt. Es gibt auch eine Beziehung, da behalten sie die Wohnung, vermieten sie als Airbnb und sie lebt aber in einem riesengroßen Haus auf dem Land. Der Roman spielt in London. Auf dem Land draußen und sie muss dann immer erstmal wieder eine Gelegenheit finden, den Mann in diese Wohnung zurückzuschicken und so. Also in einigen Fällen, in denen sie besonders verzweifelt den Ehemann wieder loswerden möchte, greift sie auch zu drastischen Mitteln, um ihn auf diesen Dachboden zu bekommen, oder? Und jeder dachte schon so, so richtig gut tut ihr die Entwicklung dieser Handlung auch nicht, oder der Lauren?
Ja, weil sie verändert sich natürlich auch irgendwann. Irgendwann, als sie checkt, wie das Ganze hier funktioniert, wird sie natürlich auch super wählerisch und die Abstände zwischen dem Hochschicken wieder verändern sich natürlich auch und werden zeitweise auch echt kurz. Dann probiert sie es mal länger und dann gefällt sie auch nicht. So ein bisschen war für mich auf jeden Fall die Kernaussage dieses Buch, dass es zwar eine große Auswahl gibt, aber die natürlich auch nicht alles ist. Also du stellst dir vielleicht vor, was du alles haben könntest oder was dein Traumpartner, deine Traumpartnerin so alles haben sollte. Aber man kann nicht alles haben.
Mhm.
War das auch so was, was du daraus mitnimmst?
Ja, total. Ich glaube, das ist auch etwas, was Lauren schmerzlich bewusst wird. Ich finde es ja auch ganz spannend, dass plötzlich dann diese Suche nach dem perfekten Ehemann ihr Leben so bestimmt. Die Ausgangsposition war ja nicht, sie sucht den Mann ihres Lebens oder so, sondern plötzlich, weil sie diese ganzen Möglichkeiten hat, dreht sich auch nur noch alles darum. Okay, sie wird in dieses Leben immer geschmissen und sie merkt, das wird jetzt das Leben, das ich für den Rest meines Lebens leben werde. So. Und fragt sich natürlich super schnell, ist es denn das wirklich? Ich fand das total spannend, mir das auch so zu überlegen. Und ich fand auch die Ausgangssituation total spannend und auch die Idee mega originell, einen Roman über Ehe oder über Beziehungen auch an dieser Prämisse aufzuhängen von der Autorin. Und ich habe jetzt so ein bisschen, ich halte es ja eigentlich so und du ja, glaube ich, auch, wir lesen ja keine Kritiken oder Rezensionen über die Romane, bevor wir hier sprechen, sondern es geht da um unser Empfinden und um unser Gefühl beim Lesen und unsere Gedanken dabei. Aber ein Blurb auf dem Titel zum Beispiel, also diese kurzen Sätze, die da immer stehen, ist, dass es eine Satire sei. Und ich habe dann so für mich überlegt, inwiefern denn Satire? Hast du da eine Antwort drauf, Hella?
Das ist eine gute Frage. Das einzige Satirische für mich wäre, dass sie im Grunde das so ein bisschen auf die Schippe nimmt, diese Auswahl, die man vielleicht heute haben kann und dass man sich gar nicht mehr festlegen möchte, weil es könnte ja noch perfekter werden. So ein bisschen, kennst du diesen Ausspruch, der früher auch oft gesagt wurde, so prüfe, was sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet? Im Grunde ist es ja das. Und das ist natürlich, das könnte ich mir vorstellen, dass das ist, was Satirehaftiges haben könnte, dass sie eben sagt, niemand ist mehr zufrieden, alle glauben, es gibt noch was Besseres und wir auch nicht mehr bereit sind, Menschen so anzunehmen, wie sie sind, weil wir immer versuchen, uns selber und andere vielleicht auch zu optimieren. Und das funktioniert ja in den allerseltensten Fällen, so wie ich das beobachte.
Ja, das ist auch ein bisschen das Ende, auf das es dann hinausläuft. Also ohne da jetzt zu viel zu verraten, oder? So ein bisschen die Geschichte endet ja auch mit einer Erkenntnis von ihr. Und vielleicht sei noch gesagt, sie hat ein Erlebnis, einen Ehemann, Carter, wo sie sich super wohlfühlt, in den sie sich auch total verliebt und so. Und wo relativ schnell klar ist, mit dem wäre sie gerne oder würde sie gern zusammenbleiben. Aber da funkt der Dachboden dazwischen und eigentlich den Rest der Handlung ist sie auf der Suche nach einem zweiten Kater, findet den aber nicht. Also es geht auch so ein bisschen auch darum, wie vergangene Beziehungen einen vielleicht nicht loslassen, wie man sie aber loslassen müsste, um in der neuen anzukommen und so. Also da hat super viel mit reingespielt und ich fand es ganz spannend, diese realistischen Beziehungsfragen, die man sich so stellt, die einen umtreiben, in diesem dann doch sehr fiktionalen und eigentlich so fast so ein bisschen Fantasy-Setting funktionieren und aufploppen eigentlich, oder?
Ja, was ja nicht aufgelöst wird, liebe Leute, ist ja, dass wir gar nicht erfahren, wie kommt es denn dazu, dass ihr Dachboden plötzlich solche übersinnlichen Kräfte im Grunde entwickelt. Also was ist passiert, dass ihr Leben plötzlich sich so ändert, dass da haufenweise Männer von der Treppe kommen? Und das hat mich tatsächlich ein bisschen, das hätte ich gerne gewusst. Die Frage ist, bin ich da einfach zu neugierig, ungeduldig, kann ich nicht damit leben, dass es diese Informationen nicht gibt? Hat dich das gestört?
Nee, überhaupt nicht. Ich finde es ganz spannend, weil ich habe irgendwann aufgehört, mir die Frage zu stellen, sondern war so bei Lauren und in Laurens Welt, dass ich auf diese Auflösung zum Schluss nicht mehr gehofft hatte. So erinnere ich das beim Lesen. Ich habe mich eher gefragt, wie geht sie jetzt mit der Situation um? Wie nimmt sie das an oder nimmt sie das nicht an? Was für eine Lösung findet sie für sich in ihrem Leben? Also ich habe nicht eigentlich, ab irgendeinem Punkt habe ich nicht mehr mit einer realistischen Auflösung gerechnet irgendwie und fand das aber auch okay. Da war man so bei Lauren, finde ich, und mit der Frage, okay, wie löst sie das jetzt für sich? Und das fand ich ganz spannend. Findet sie den Mann? Findet sie ihn nicht? Findet sie sich irgendwie mit dem Wechsel, mit dem ständigen Wechsel ab? Hat sie, also was für ein Modell entwickelt sie für sich? Und das finde ich in der Tat spannend auch zum Schluss. So.
Es gibt ein Ende, vielleicht so, vielleicht anders. Das müssen alle nachlesen, das wollen wir jetzt nicht spoilern. Aber eine Sache vielleicht zum Abschluss noch. Wenn wir jetzt so über das Buch reden, finde ich, hört sich das so an, als sei es ein Page-Turner.
Mhm.
Ich finde, war er nicht. Ich hatte vor allen Dingen am Anfang echt Mühe, da reinzukommen. Also ich fand es auch nicht so lustig am Anfang geschrieben. Also mir fehlte so ein bisschen Humor auch, weil ich davon ausgegangen bin, das wird jetzt irgendwie wahnsinnig lustig.
Okay.
Und ich hatte echt Probleme, da reinzukommen. Also für mich wurde es erst flüssig, so ab circa der Hälfte.
Super interessant, Hella. Bei mir ging es ein kleines bisschen andersrum. Ich war sofort hooked und sofort fasziniert von dieser Ausgangssituation. Nach ein paar Seiten versteht man auch, ah, okay, ich befinde mich hier in einer Art von magischem Setting oder einem Fantasy-Setting, das ja aber komplett in einer absolut realistischen Lebenswelt geschieht, ne? Lauren in London und dann plötzlich dieser Dachboden, der da Ehemänner produziert. Und fand das am Anfang wirklich spannend zu lesen, wie sich das entwickelt. Ich habe dann eher zum Schluss hin gedacht, so, jetzt habe ich das Prinzip verstanden, so ein bisschen. Jetzt reicht's mit den Ehemännern, jetzt brauche ich eine Lösung. Also ich habe da so ein bisschen mit ihr mitgelitten und habe mir gewünscht, dass sie irgendwie auf eine Art und Weise ankommt bei jemandem oder in einem Leben, das ihr gefällt. Also konnte mich da irgendwie, ja, ganz gut reinfühlen in ihre Situation. Aber spannend. Also ich bin gut reingekommen und habe zum Schluss gedacht, so, jetzt liebe Lauren, was machst du jetzt? Ganz spannend finde ich dabei, ich habe gelesen, dass die Autorin Holly Gramazio, die ist gebürtige Australierin, lebt in London und das ist ihr Debütroman. Und sie ist Spieleentwicklerin, also Videogame-Entwicklerin. Und ich finde, dieser Roman liest sich ein bisschen wie so, auch ein bisschen so. Also es kommt einem so ein bisschen vor, dass so die Protagonistin so von Level zu Level springt mit jedem Ehemann und sie es ja irgendwie durchwuseln muss und an irgendeine Art von Ende des Spiels kommen muss. Also das fand ich eine ganz spannende Parallele. Die hat sich mir so ein bisschen erschlossen oder kam mir auf jeden Fall so vor, als ich gelesen habe, was der Beruf der Autorin ist.
Das finde ich passt total. Also das habe ich jetzt nicht vorher mir angelesen, aber ich finde jetzt, ich kann mir es so richtig vorstellen, wie sie da durch ihr Haus so geht, dann sammelt sie Punkte und wenn sie genug Punkte hat, kann sie den Ehemann austauschen, wenn sie möchte. Und dann hat sie so ein paar Joker, die kann sie einsetzen, wenn ihr der Ehemann schon auf der Treppe nicht gefällt.
Ja, sowas.
Ja, das finde ich passt super.
Sorry, Game Designerin war der Ausdruck, der im Klappentext stand, glaube ich, nur um das nochmal klar zu machen. Und dann, liebe Hella, noch eine Sache, bevor wir zu unserem zweiten Buch kommen. Cover. Liebe Hella, du als Cover-Expertin, ich würde gerne einmal ganz kurz mit dir über das Cover von Ehemänner sprechen. Was siehst du da und was ist dir da aufgefallen?
Also, weil es ja jetzt alle nicht sehen können, so wie ich es gerade vor mir sehe, es ist in zwei Pinktönen gehalten. Einmal so ein bisschen Pink-Terrakotta und dann knalliges Pink und es sieht aus wie ein Kaleidoskop.
Ja, und pass auf, wenn man genau hinguckt, sieht man ja, dass das Kaleidoskop sich zusammensetzt aus ganz vielen pinken Hasen.
Ja, das stimmt. Die Hasen sind die Ehemänner?
Nee, ich glaube, es ist eher so ein bisschen dieses Folge dem pinken Hasen. Weißt du, aus Alice im Wunderland, it's the White Rabbit, habe ich mir jetzt gedacht.
Ach so, da muss man jetzt aber ums Eck denken.
Aber warum sonst Hasen? Hasen spielen ja keine Rolle in dem Buch. Und ich dachte mir, es ist so ein bisschen dieses Folge dem weißen Hasen, ist so dieses Hinabtauchen und Hinabhoppeln in so eine Fantasiewelt. Und ich habe mir gedacht, das deutet doch schon ein bisschen an, dass es ein bisschen magisch wird, oder?
Guck mal, man könnte aber auch denken, der Hase ist so der aus so einem Zylinder gezaubert wird. Jedes Mal neuer.
Zum Beispiel auch.
Ja, kannst du mal sehen.
Findet Lauren ihren Lieblingshasen? Wir werden es lesen.
Und bevor wir jetzt zum zweiten Buch kommen, könnte hier Werbung kommen.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei. Und in dem zweiten Buch, das wir gelesen haben, 7 Tage einer Ehe von Mary Beth Keen, da hat Jess ihren Hasen schon gefunden und andersrum, Malcolm, seinen Hasen in Jess. Oh Gott, ist das bescheuert jetzt.
Aber ich finde es ganz gut, die Überleitung.
Okay, wir lassen das mal drin. Also in diesem Sinne, Hase jetzt nicht despektierlich gemeint, aber es ist ja auch ein süßer Spitzname, den manche Paare füreinander haben. Ich erzähle einfach mal, worum es geht. Ganz außerhalb des Tierreiches, versprochen. In 7 Tage einer Ehe begegnen wir Malcolm und Jess. Sie sind beide in Gillam aufgewachsen. Gillam ist eine Kleinstadt an der US-Ostküste, ist gerade noch so nah genug an New York, um dorthin zu pendeln für den Job. Und Malcolm und Jess sind dort aufgewachsen, haben sich als College-Studentinnen kennengelernt. Und zwar in einer Bar, in der Malcolm schon seit vielen, vielen Jahren als Barkeeper arbeitet. Er ist ein paar Jahre älter als Jess und wir begegnen ihnen in einer fortgeschrittenen Phase ihrer Beziehung. Sie sind Anfang 40 beziehungsweise Mitte 30 ist Jess, würde ich sagen. Und Malcolm arbeitet nicht mehr nur als Barkeeper in der Bar Half Moon. Sie gehört ihm inzwischen auch. Er hat sie gekauft von dem Vorbesitzer. Sie ist ein Ein und Alles und er ist ständig damit beschäftigt, diese Bar zu einem Treffpunkt zu machen, zu einer Oase, in der sich alle wohlfühlen, in der alle ausgelassen feiern können. Jess hingegen ist inzwischen Rechtsanwältin, Sie pendelt nach New York und die beiden haben sich zusammen ein Haus in Gillem gekauft und begonnen, sich da ihr Leben aufzubauen. Sie haben relativ spontan geheiratet. Jess war damals schwanger und sie haben beschlossen, dass sie es jetzt dann ganz offiziell machen. Sie hat das Kind aber leider verloren und seitdem versucht sie eigentlich wieder schwanger zu werden. Sie haben da auch relativ viel reingesteckt an Energie, an Liebe, an Herzblut, auch an Geld. Und bislang hat es aber nicht geklappt. Und jetzt beginnen wir Malcolm im Winter an einem Punkt in ihrer Ehe, und das wird schnell klar, in der sie auf Eis liegt. Im wahrsten Sinne des Wortes ist es eiskalt in Gillem. Ein Schneesturm zieht auf, der Strom fällt aus und Jess und Malcolm sind seit 7 Wochen eigentlich getrennt. Jess ist ausgezogen und Malcolm erfährt an diesem Abend vor dem Schneesturm von Freunden in der Bar, dass es einen anderen Mann in ihrem Leben gibt. Und folgen wir Malcolm und Jess auf ihrem weiteren Weg und wie und ob sie es aus dieser Ehekrise schaffen.
Der Schneesturm steht für mich sinnbildlich für die Ehe der beiden.
Okay, erklär mal.
Naja, sie sind im Grunde machtlos, weil der Schnee alles regiert, und Malcolm fühlt sich ja auch so ein bisschen machtlos, weil er weiß gar nicht, was geht jetzt bei Jess ab, wie ist jetzt ihr Leben, wo ist sie gerade? Ist sie jetzt bei diesem neuen Typen? Ist sie bei ihrer Mutter? Ist sie noch bei ihrer Freundin? Ja, und er ist so ein bisschen gefangen.
Ja.
Und es ist ja auch wörtlich, denn dieser Schneesturm verhindert, es gibt keinen Strom mehr. Er kommt eigentlich sehr, sehr schlecht von A nach B, muss eigentlich in seine Bar. Er ist angewiesen auf die Hilfe von anderen, zum Beispiel von einem Polizisten, der ihn dann mal in seine Bar fährt. Und also ich hatte so das Gefühl, dass dieses Setting als Schneesturm und so ein bisschen auch eingesperrt zu sein, ganz gut für den Status dieser Beziehung der beiden auch steht.
Ja, das Leben liegt auf Eis in Gillem und irgendwie auch ihre Beziehung, ne? Das stimmt. Und die Frage ist so ein bisschen, schaffen sie es, sie wieder aufzutauen? Also als Leserin kommen wir mit auf diese Reise, wir erfahren, warum sie auf Eis liegt. Ja, und wir folgen den beiden oder vor allen Dingen Malcolm, ne? Also ich finde schon, oder was würdest du sagen, so, wer ist der Fokus der Geschichte? Über wen erfahren wir am meisten? Für mich war es Malcolm, ne?
Ja, es ist definitiv. Das ändert sich irgendwann so ein bisschen. Da erfahren wir auch, was gerade mit Jess los ist, und da erfahren wir ein bisschen mehr, was so ihre Gedanken sind und was sie so antreibt. Aber eigentlich ist es alles aus der Sicht von Malcolm. Was geht bei ihm ab? Wie ist die Situation mit der Bar? Wie ist das, ja, mit seinen Freunden, wie gehen die miteinander um und so weiter. Also der zentrale Charakter ist schon Malcolm.
Also mir ging es so, ich habe zuerst Ehemänner gelesen und dann 7 Tage einer Ehe. Bei dir auch die Reihenfolge gewesen, Hella?
Genau, bei mir auch.
Und erstmal ging es mir so, dass ich es fast so ein bisschen beruhigend fand, erstmal wieder in Anführungsstrichen nur einer Beziehung zu folgen. Oder es sind ja ein paar mehr Beziehungen, über die wir auch lernen. Also ich finde, das spielt in dem Buch auch eine Rolle. Aber vor allen Dingen ist es die Beziehung von, oder die Ehe auch in dem Fall, von Malcolm und Jess, und hatte das Gefühl, ich komme da wieder an und bin da auch auf so eine eher klassische Beziehungsgeschichtenart und Weise so in die Psychologie dieser Beziehung eingetaucht. Ne? Also man lernt im Laufe des Lesens, wie die sich kennengelernt haben. Man lernt so, wie ihre Beziehung war, wie sie sich da in dem gemeinsamen Haus eingerichtet haben, wie sie aber auch versucht haben, Kinder zu bekommen und das auf sehr tragische, schmerzhafte Weise für beide nicht geklappt hat. Man erfährt ganz viel von Malcolms Beziehung auch zu der Bar, finde ich. Das fand ich einen spannenden Aspekt, oder? So dieses, so ein Barkeeper und Barbesitzer mit Herzblut, was das ausmacht und worauf er achtet und was da alles dazugeht. Also das hat mir nochmal ganz neue Perspektiven eines Jobs eröffnet eigentlich.
Ich würde nach diesem Buch auf gar keinen Fall mehr eine Bar besitzen wollen.
Klingt stressig, ne? Hat sich stresst, fand ich auch. Also es stresst ihn ja auch. Und ich glaube, die Bar wird auch zu einem ganz großen Ding in ihrer Beziehung. Eigentlich fast ein Störfaktor für Jess, ne? Merkt man ja auch im Laufe der Handlung.
Da würde ich ganz gerne noch mal kurz bleiben bei dieser Kneipe, ne? Also ich finde es ja eher eine Kneipe als eine Bar.
Ja, bin mir nicht sicher, ob Malcolm das auch so sehen würde, aber ja.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber was war denn das für dich für ein Ort? Also bei mir hat der ganz viele, ich sag's einfach schon mal, negative Gefühle irgendwie ausgelöst tatsächlich. Also ich hatte das Gefühl, ich bin in dieser Bar und mir hat's da nicht gefallen.
Interessant, das finde ich spannend. Und das ist ein ganz spannender Gegensatz, den der Roman aufmacht, ne? Weil wir erfahren ja viel über die Bar aus Malcolms Gedanken und seinen Vorstellungen und seinen Wünschen, ne? Also zum Beispiel fängt das Buch an, er hält vor der Bar und sieht von außen schon, sie ist voll, es ist warm, die Stimmung ist ausgelassen, er weiß genau, wo welche Stammkunden sitzen und er weiß auch genau, was jetzt noch passieren muss, damit das wieder einer dieser Abende wird, wo die Tische zur Seite geschoben werden und die Leute tanzen, so. Also das, was er sich sehnlichst wünscht. Und man merkt als Leserin aber ziemlich schnell, dass die Realität eine andere ist. Und dass die Realität, die du gemerkt hast, die Bar als etwas, was Geld frisst, Finanzen frisst, was irgendwie auch von einem nicht ganz so hundertprozentig vertrauenswürdigem Vorbesitzer, die wurde übernommen, ne? Die hat Malcolm übernommen von ihm und auch da ist alles nicht so richtig gut gelaufen. Im Zweifelsfall stellt sich heraus, also der große Gegensatz ist, wie Malcolm sich die Bar wünscht und wie wir das aus seinen Augen lesen und wie sie dann aber eigentlich wirklich ist, ne? Das glaube ich schon. Also das ist so ein spannendes, vielleicht auch ein spannendes Symbol irgendwie in dieser ganzen Beziehungssymbolik, oder?
Ja, und es wird ja vor allen Dingen auch ziemlich schnell klar, dass die Bar für ihn im Grunde wie sein Kind ist.
Hm.
Und ich habe mich zwischendurch gefragt, ist Malcolm jetzt ein toller Ehemann oder eigentlich einer, der auch schlecht verstehen kann, dass Jess eigentlich gar nicht so begeistert ist von dieser ganzen Bar-Sache? Also ich habe mir hier notiert, ist Malcolm der gute oder der schlechte Ehemann? Das ist jetzt ja sehr platt, meine Notiz, aber irgendwie, da schwankte ich auch immer zwischen. Also es wurde ja ziemlich schnell deutlich, er ist eigentlich so der Traummann von Jess. Nicht nur, weil er irgendwie toll aussieht, und er irgendwie so braun gebrannt ist oft, sondern weil er natürlich auch irgendwie also sie fühlt sich ja direkt wohl bei ihm und weiß eigentlich direkt, das ist jetzt der Mann, mit dem ich zusammen sein will. Und dann nimmt er ja ihre Bedenken gar nicht so richtig wahr. Und er macht dann auch Deals, da ist sie dagegen, obwohl auch ihr Geld im Grunde da drin steckt. Und da habe ich gedacht, so, oh, das finde ich irgendwie nicht so geil.
Ja, er wird so als so ein Sunnyboy beschrieben, der...
Das ist das Wort, was ich gesucht habe, danke.
Ja. Der sich mit allen gut versteht, der super charmant ist, der gut aussieht. Eigentlich so ein perfekter Barkeeper, ne, der genau weiß, wann er wie viel mit wem sprechen muss und... ja, und ich glaube, so ein bisschen erfahren wir das, was wir von Jess erfahren, dass sich da ihre Sichtweise auf ihn einfach auch ändert ein bisschen, ne? Aber er, und das finde ich super wichtig, bekommt ja auch im Laufe des Romans Zweifel und er lernt und versucht auch nachzuspüren, was Jess da eigentlich zu dieser Trennung bewegt hat, weil sie ist ausgezogen, ne? Also man merkt, es ist holprig und er hat das auch durchaus realisiert, aber sie ist ausgezogen und sie hat ihn eigentlich verlassen. Und vor allen Dingen die Tatsache, dass sie anscheinend dann auch einen neuen Mann kennengelernt hat, das umtreibt ihn natürlich stark. Und er hat, glaube ich, in dem Moment auch spürt zum ersten Mal, ja krass, ich könnte sie wirklich verlieren. Also ich glaube, es war nicht der Auszug, das war für ihn vielleicht eher so eine Art Pause. Aber in dem Moment, in dem er weiß, da gibt es einen anderen Mann, hat er ganz akut das Gefühl, unsere Beziehung ist wirklich in Gefahr. Und in dem Moment fängt er an, auch dran zu arbeiten, sowohl bei sich gedanklich und emotional, als auch im wahren Leben, dass er auf sie zugeht ein bisschen und so, oder?
Er muss ja auch davon ausgehen, dass es eine Pause ist, weil als sie geht, als sie ihre Tasche packt, sagt sie auch, ich brauche eine Pause. Und zu ihrer Mutter sagt sie das ja auch. Also der arme Kerl denkt ja tatsächlich, es gibt noch eine Chance. Bis dann die Freunde in der Bar zu ihm sagen, bevor du es von anderen erfährst, sollst du es lieber von uns erfahren. Sie ist da mit Neil am Gange, am Baggern.
Ja, die sind zusammen eigentlich, ne?
Richtig.
Also, ja. Okay. Ich weiß nicht, wie ging's dir, Hella? Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr aus Jess-Perspektive erfahren. Also es gibt manchmal so kleine Kapitel, die so zu Jess switchen, wo man auch aus ihrer Perspektive lernt, wie schmerzhaft auch zum Beispiel dieser Prozess der Versuche des Mutterwerdens für sie sind und auch ein bisschen, was sie dann sozusagen auch entzweit hat oder weggetrieben hat von Malcolm in dem Fall. Aber ich hätte gerne, wäre gerne noch ein bisschen mehr in ihre Perspektive eingetaucht.
Das geht mir auch so, vor allen Dingen, weil sie ja Richtung Ende des Buches auch einen Vorschlag macht, also Malcolm einen Vorschlag macht, wie er seine finanziellen Probleme mit der Bar lösen kann.
Oh ja, das hat mich auch überrascht, oder?
Genau, und man versteht gar nicht so ganz, wie kommt sie denn jetzt auf so eine Idee? Also da möchten wir jetzt nicht zu viel sagen, gehe ich davon aus, dass du auch nicht so viel dazu sagen willst, weil das ist schon, das wäre jetzt schon gespoilert, aber so viel sei gesagt, es ist eine sehr, sehr krasse Idee, die sie da anbringt. Und da habe ich echt gedacht, so huch, wo kommt das denn jetzt her? Und da wäre es vielleicht ganz, ganz cool gewesen, wenn man vorher noch ein bisschen mehr von ihr erfahren hätte.
Ja, also was sie zu diesem drastischen Schritt und auch ja fast zur Umsetzung dieses drastischen Schritts irgendwie bewogen hat. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt.
Und da wendet sich ja auch im Grunde das Blatt so ein bisschen, weil Malcolm ja vorher jemand ist, der so, ich glaube, der hätte alles getan für seine Bar. Und plötzlich ändern sich so ein bisschen die Verhältnisse, dass er vielleicht einen Ausweg eigentlich sieht. Aber dann sich auch fragt, wie kommt sie denn jetzt wieder auf so eine Idee?
Ja,
ganz spannend.
Aber Hella, vielleicht ist es auch der Moment, in dem er merkt, wie wichtig ihr das Ganze ist und was sie auch bereit wäre, für Schritte zu gehen, um wieder die Beziehung zwischen ihnen herzustellen, wie sie früher war, und ihre Liebe wieder zu entdecken und wieder zu beleben.
Das könnte auch sein.
Ja, spannend. Liebe Hella, zwei Geschichten über Ehen haben wir gelesen, über Beziehungen. Und ich wollte dich in unserer Vergleichsfrage, die wir uns immer zum Ende stellen, fragen, aus welchem Roman du denn für dich so mehr Neues, mehr Überraschendes, neue Erkenntnisse zum Thema Beziehungen oder Ehe mitgenommen hast. Aus Ehemänner oder aus 7 Tage einer Ehe?
Ich würde sagen aus Ehemänner, weil ich die Message dahinter, die ich für mich daraus gezogen habe, eigentlich ganz gut finde. Ich wiederhole sie nochmal, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, so diese Idee, große Auswahl ist nicht alles, man kann nicht alles haben und man muss auch nicht ständig alles optimieren wollen. Und deswegen fand ich Ehemänner, hinsichtlich deiner Frage, finde ich Ehemänner da passender.
Spannend, ja.
Tatsächlich. Liebe Dörte, wir haben ja vorhin darüber geredet, was Ehegeschichten oder was wir unter Ehegeschichten erwartet haben, was wir uns darunter vorgestellt hätten. Und wenn du jetzt nochmal ausgehend davon, du möchtest was zu Ehegeschichten lesen, zu welchem Buch würdest du denn eher greifen?
Also die klassischere Variante, das haben wir vorhin auch schon gesagt, ist definitiv 7 Tage einer Ehe. Und psychologisch, klassisch taucht man da auch absolut in die männliche, die weibliche Perspektive auf die Beziehung. Wir lernen 2 Menschen sehr, sehr gut kennen, sowohl Jess als auch Malcolm. Und deswegen ist das auf jeden Fall die klassischere Variante von einer Beziehungsgeschichte. Wenn man aber Lust hat, sich auf ein bisschen was Experimentelles einzulassen, wo man im Zweifelsfall sich auch nochmal ein bisschen andere Fragen stellt, vielleicht auch eher nochmal zum Thema, was würde ich denn in der Situation machen oder wie entscheide ich mich in Situationen, ist es dann doch auch Ehemänner. Also diesmal eine nicht ganz klare Antwort auf deine Vergleichsfrage. Entschuldige bitte, aber das ist schon die Quintessenz. Ja, sehr gut.
Das ist okay. Falls ihr jetzt sagt, nö, Ehegeschichten, das kann noch ein bisschen warten, haben wir hier noch 2 Lesetipps für euch.
Lesetipp. Ich bin Stefan Cordes, Autor des Romans Billy, der die Geschichte einer jungen Dichterin erzählt, die im Krieg aufwächst und von der Liebe zu ihrer Freundin Judith. Von den Überschneidungen von Freundschaft und Liebe erzählt auch das Buch, das ich in den letzten 1-2 Jahren immer wieder gelesen und gehört habe, Morgen, Morgen und wieder Morgen von Gabrielle Zevin. Die Geschichte von der schwierigen Freundschaft der beiden begabten, aber ziemlich komplizierten Protagonisten Sam und Sadie wird mich sicher noch lange begleiten.
Hallo, ich bin Steffi Bieber-Geske, Verlegerin von Reisekinderbüchern bei Bieber und Butzemann. Mein Lesetipp für euch ist Der Nachtzirkus von Erwin Morgenstern. In dieser märchenhaften Geschichte geht es um einen magischen Zirkus, der verschiedene Menschen in seinen Band zieht. Und es gibt eine wunderschöne Liebesgeschichte. Celia und Marco sind die Kinder verfeindeter Zauberer und sollen in einem Kampf auf Leben und Tod gegeneinander antreten. Doch stattdessen verlieben sie sich. Auch sprachlich absolut wunderbar.
Vielen Dank für diese Lesetipps und wir möchten euch zum Ende natürlich noch verraten, was wir für die Folge in 2 Wochen lesen.
Oh ja, da begegnen wir nämlich 2 altbekannten Autorinnen dieses Podcastes. Wir lesen neue Bücher sowohl von Caroline Wahl als auch von Coco Melor. Und so viel sei schon mal gesagt, wir haben jeweils schon eine Folge über 22 Bahnen von Caroline Wahl aufgenommen und auch eine über Frankenstein und Kleopatra von Coco Melor. Wir waren uns einig in unserer Begeisterung für Caroline Wahl und haben diskutiert über Cleopatra und Frankenstein. Falls ihr interessiert seid, hört doch in diese beiden Folgen nochmal rein. Die findet ihr bei uns im Feed. Aber wir sprechen über Neuerscheinungen dieser beiden tollen Autorinnen in unserer nächsten Folge. Und zwar über Windstärke 17 von Caroline Wahl.
Und Blue Sisters von Coco Melos. Und da bin ich vor allen Dingen sehr gespannt, weil wir erinnern uns, liebe Leute, mit dem ersten Buch von Coco Melos hatte ich ja so meine Probleme und wusste nicht ganz genau, was soll uns dieses Buch eigentlich alles sagen. Wer da nochmal hören möchte, wie sehr ich mich damit schwer getan habe, kann da nochmal reinhören. Und deswegen bin ich umso gespannter, wie mir jetzt das zweite Buch von Coco Melos gefällt.
Oh ja, ich auch, liebe Hella. Und wenn ihr auch gespannt seid, dann schaltet ein zu unserer nächsten Folge Seitenweise Glück. Alle zwei Wochen freitags. Wir freuen uns auf euch. Und wenn ihr in der Zwischenzeit was für Seitenweise Glück tun wollt, außer aufmerksam und mit Freuden zuzuhören, dann bewertet uns doch total gerne in der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört. Ihr könnt uns dort auch abonnieren, also eine kleine Glocke oder ähnliches anklicken. Dann verpasst ihr keine neue Folge, sondern bekommt sie immer angezeigt, wenn sie erschienen ist. Wir haben zwischendurch auch immer kleine Sonderfolgen, die wir mal so einstreuen zu aktuellen literarischen Themen. Die verpasst ihr dann auch nicht. Ihr könnt uns auch schreiben, oder Hella? An
buchclub@bildderfrau.de. Wir freuen uns über jede Mail.
Wir sind auf Instagram @bildderfrau.
Und alle Folgen gibt's auch auf www.bildderfrau.de/buchclub, falls ihr da mal reinschauen möchtet.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf nächste Woche und auf euch.
Viel Spaß beim Lesen, liebe Dörte, und allen anderen da draußen auch, die jetzt fleißig mitlesen. Bis dann.
Tschüss.